herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf aus dem wunderschönen Schloss Bensberg in Kölle. Wir sind jetzt gleich wieder auf der Weiterreise. Wir hatten gestern einen wunderschönen Abend in Köln in der riesigen Lanxess Arena, haben die kölsche Frohnatur kennengelernt. Die Stimmung war wirklich bisher absolut überragend. Ich fand irgendwie von der Stimmung her war es bisher der geilste Abend. Wie meinst du?
Ich muss sagen, wirklich, ich war sehr überrascht vom Publikum in Köln. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen anders gewesen, aber die Energie, die wir hatten, die Leute, die da waren, die Arena an sich, unglaublich. Und jetzt als nächstes gehen wir nach München. Wir haben noch zwei Stops vor uns in die Olympiahalle und dann am Ende zum Abschluss nach Berlin ins Estrel.
Ja.
Also wir sind noch etwas unterwegs und machen auch die Podcasts zusammen. Gestern haben wir es leider nicht mehr hinbekommen, am Showtag den Podcast aufzunehmen. Aber dafür heute, skippen tun wir es nicht. Und wir haben ein Thema, was aktuell extrem krass wieder in der Munde ist, in den Medien unterwegs ist. Und zwar geht es um die Kriegstüchtigkeit von Deutschland. Ist Deutschland kriegstüchtig? Es soll ja kriegstüchtig werden. Wir haben jetzt zuletzt wieder die Ausschreitungen gesehen. Russland, Ukraine. Ja. Du hast es mir gestern kurz erklärt, wie fatal das eigentlich ist, was jetzt dort passiert ist. Vielleicht kannst du es auch noch einmal im Podcast erklären.
Ja, gerne. Ich habe mir gestern auch, da gibt es, ich weiß jetzt nicht genau seinen militärischen Rang, aber er heißt Reisner, Österreicher, der da immer wieder auf NTV wird er befragt. Und ich habe mir das gestern Abend nochmal genau angeschaut, wie schwer der Anschlag auf die russische Luftwaffe gestern war, beziehungsweise vorgestern muss es gewesen sein. Was ist passiert? Die Ukrainer haben mit einem Schlag, der in die Geschichte eingehen wird, davon sprechen sie alle, haben sie LKWs tief nach Russland eingeschmuggelt. In diesen LKWs waren in einem Zwischenboden Drohnen verbaut. Für jeden Flugplatz hatten sie ca. 30 Drohnen, das ist so die Berechnung aktuell gerade, die sie eingesetzt haben. Und dann wurden diese LKWs in der Nähe dieser Militärflugplätze wurden die stehen gelassen, die Fahrer sind raus, abgehauen. Und dann hat man auch, das haben Zivilisten gefilmt, wir können das währenddessen gerade mal einblenden, sind die Drohnen aufgestiegen. Im Hintergrund siehst du schon den Rauch, weil dort mehrere Langstreckenbomber bereits zerstört bzw. angegriffen wurden. Die sind direkt auf die Flügel reingeflogen und so. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwerer Schlag für die russische Luftwaffe. Man spricht von 30 bis 40 Bombern. Das sind nicht nur irgendwelche Bomber, sondern die können auch Atomwaffen tragen. Jetzt von der ukrainischen Seite ist das natürlich ein Wahnsinnserfolg, so ein Angriff. Ja, das ist so. Ja, ich sage dir aber, ich habe da sehr gemischte Gefühle, denn wir wissen alle, dass das Schlimmste oder das Gefährlichste ist, wenn ein Hund in die Ecke gedrängt wird. Und jetzt ist es quasi für Putin, der ja intern auch versuchen muss, immer die Oberhand zu behalten, den Respekt zu haben. Es gibt ja auch andere Leute, die streben dort nach Macht in Russland. Und das ist ein ganz, ganz schwerer Schlag auch für die öffentliche Meinung, weil es zeigt die Schwäche Russlands, dass sowas überhaupt passieren konnte, dass sie das nicht antizipieren, nicht verteidigen konnten, nicht abwehren konnten. Und es ist einfach ein signifikanter Teil ihrer Langstreckenbomber zerstört jetzt. Ja? Und damit auch ihre Nuklearkapazität. Das ist für mich aber auch gleichzeitig sehr, sehr beängstigend, weil eines ist klar, Russland muss der ganzen Welt, nicht nur der Ukraine jetzt zeigen, der ganzen Welt zeigen, dass wenn ihr sowas mit uns macht, dann wird dieser Gegenschlag sowas von brutal sein. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist wirklich, also das kann jeder, wir können jederzeit können die Nachrichten reinkommen und halb Kiew ist verbombt, das ganze Regierungsviertel, ich weiß es nicht, die könnten theoretisch, ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht, die könnten eine taktische Atombombe einsetzen, um einfach quasi in ihren Augen der westlichen Welt zu sagen, hört mal zu, ihr Idioten, wenn ihr sowas macht, dann werden wir euch vernichten, weil an sich gibt es nur eine Möglichkeit, entweder Russland lässt es zu, dann werden die nächsten Angriffe fertig sein, dann zerstören sie die Russen, dann werden sie quasi keinerlei Respekt mehr haben oder sie machen jetzt so einen massiven Gegenschlag, der quasi die NATO und die Ukraine erschüttern lässt.
Also ich habe auch die Nachricht auf Twitter gelesen. Ich kenne mich ja wirklich absolut nicht aus mit diesen ganzen Bombern und der Relevanz dessen. Ich habe aber auf Twitter Nachrichten gesehen von wegen, ein Drittel, ein Viertel der Langstreckenbomber, die eben für Atomwaffen genutzt werden können, wurden ausgeschaltet. Und es soll wohl ein Ausmaß haben, was so noch nie passiert ist bei einem Angriff. Und ich persönlich frage mich auch, wie du jetzt, was jetzt als nächstes? Weil aktuell, also Kiew wurde ja schon bombardiert, jetzt noch nicht in dem Ausmaß, dass sie alles flachgelegt haben, aber das wollten sie auch eigentlich nicht und wollen sie auch nicht. Ja. Sie wollen ja am Ende des Tages trotzdem danach gut gesinnt mit ihrem Nachbarn sein. Wenn sie jetzt Kiew komplett vernichten würden, also dem Erdboden gleich machen würden, dann wären sie nicht mehr gut gesinnt mit den Ukrainern.
Überhaupt ja, also nicht die, mehr. Sie sind so nicht gut gesinnt, aber ich sag mal, definitiv, Kiew ist nicht Gaza, weil es wurde ja auch immer gesagt, das muss man ja fairerweise auch mal sagen, wurde ja immer gesagt, die Russen wollen die Ukraine vernichten. Vernichten ist, wenn du kein einziges Haus mehr stehen lässt, wenn alles in Schutt und Asche gelegt wird, wie Berlin 45, wie Gaza 2025, das ist vernichten. Ja, ich vernichte alles. Es steht nichts mehr. Ich bombardiere jeden Straßenzug, jedes Haus. So, in der Ukraine gibt es Partys, die gefeiert werden. Dort läuft das tägliche Leben. Ich will damit nicht sagen, die spüren den Krieg nicht. Nee, aber wenn die Russen das wollten, die wollen Kiew vernichten, dann ist Kiew dem Erdboden gleichgemacht. Ja. Da hatten sie in der Vergangenheit die Kapazitäten dazu und haben sie jetzt auch. Deswegen fand ich das immer ein bisschen mal den wie soll ich sagen, das von der Einschätzung mal realistischer sagen, immer dieses, die wollen es vernichten. Wenn sie es vernichten wollen, dann schmeißen sie eine taktische Atombombe auf Kiew drauf, dann existiert es nicht mehr. Ich finde einfach nur, dass es jetzt mich macht das nervös, diese Situation, wenn ich jetzt überlege, was plant ein in die Ecke gedrängter Putin jetzt, das ist eine Schande für ihn. So ein massiver, die Russen sprechen ja selber vom Pearl Harbor Russlands. Pearl Harbor damals im Zweiten Weltkrieg ist, als die Japaner mit einer riesigen Flotte an Flugzeugen, unter anderem auch Kamikaze-Fliegern, den damaligen Marinestützpunkt Pearl Harbor angegriffen haben und dabei massiv die Marinekapazitäten der USA damals zu Teilen zerstört hatten. Ja, ihr kennt das alle wahrscheinlich, habt ihr den Film gesehen, Pearl Harbor. Das war eine gigantische Zerstörung und damit dann auch der wirkliche Kriegseintritt der Amerikaner gegen Japan. Dann wurden die Angriffe verschärft. Und deswegen, was passiert da? Was ist damals passiert nach Pearl Harbor? Die Japaner hatten angegriffen, danach sind die Amerikaner mit absoluter Übermacht über einen längeren Zeitraum über die Japaner drüber gerollt haben und es endete das Ganze mit Hiroshima und Nagasaki mit zwei Atombombenabwürfen auf Japan. Das hatte dann auch die Kapitulation Japan zur Folge. Und ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber eins ist klar, der Putin steht da wie der Depp vor seinen eigenen Leuten, vor allen anderen. Es ist offenbart worden, dass sie scheinbar große Schwächen haben, dass der ukrainische Geheimdienst, der mit Sicherheit die anderen Geheimdienste, CIA und andere, ich weiß es nicht wer, aber mit Sicherheit haben die mitgeholfen, um so eine Sache zu planen. Und ich würde mir jetzt die Frage stellen, was ist die Antwort von Russland? Die muss krass sein, sonst nimmt sie keiner mehr ernst.
Mal sehen, ich bin gespannt, wir werden es auf jeden Fall sehen. Und die Frage ist eben, wie nah liegt das dann an Deutschland und inwiefern muss Deutschland aufrüsten?
Inwiefern kann Deutschland auch, oder wie kriegstüchtig ist es? Das ist ja eigentlich auch hier der Kernpunkt unseres heutigen Podcasts. Ist Deutschland kriegstüchtig und wie kriegstüchtig ist es?
Genau, und wir erinnern uns damals an die Aussage von Boris Pistorius, dem Bundesverteidigungsminister, der am 29. Oktober 2023 sagte, wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. So, und auch der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass die Bundeswehr die konventionell stärkste Armee Europas werden soll bis 2029. Ab diesem Zeitpunkt halten NATO-Experten einen russischen Angriff auf Bündnisgebiet für möglich. Darum werde angestrebt, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 200.000 aktive Soldaten, derzeit ca. 180.000, sowie 260.000 einsatzbereite Reservisten bereitstehen sollen, gegenüber aktuell etwa 60.000. Pistorius will dabei auf die Reaktivierung ehemaliger Soldaten setzen um die Aufstockung zu erreichen. Außerdem soll ein neues freiwilliges Wehrdienstmodell laut Bundesregierung absehbar 5.000 junge Menschen pro Jahr ausbilden. Doch dieser Beitrag reicht bei weitem nicht aus, um die Personalziele zu erreichen.
Ich meine, krass ist dabei. Also erstens mal zwei Punkte vielleicht. Das wird oftmals so übernommen und irgendwie denken die Leute nicht wirklich drüber nach. Bis 2029 müssen wir also bereit sein, weil dann sind die Russen bereit, uns anzugreifen. Also, damit ich das verstehe, die Russen warten darauf, bis Deutschland aufgerüstet hat, um uns dann anzugreifen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn du eine IQ unter 10 hast. Also, wenn der Russe vorhat, uns anzugreifen, dann wartet er nicht, bis wir kriegstüchtig sind, sondern er greift genau dann an, wo wir schwach sind, wo sowieso, wir wissen das, Nationalismus, Patriotismus ist in Deutschland im Minusbereich, wahrscheinlich weltweit einmalig. Ich erinnere damals an unsere hochverehrte Kanzlerin, die dem Minister voller Verachtung die Deutschlandfahne, die er geschwenkt hat, aus der Hand genommen hat und die weggegeben hat. Pfui, Igitt! Deutschlandfahne. So, wie willst du also ein Land dazu kriegen, wo die Leute sich schämen, wo die Leute, wo in den Städten, nehmen wir Berlin, eher eine Regenbogenfahne raufgehangen wird, auch vor den Ministerien, als die eigene deutsche Fahne? Die Frage stelle ich jetzt mal ganz provokant. Und diese Leute willst du dafür kriegen, ihre Soldaten oder ihre Kinder, fragt euch das mal, wenn ihr Kinder habt, an die Front zu stellen gegen einen russischen Feind. Jetzt hat, zweiter Punkt, Pistorius ja gesagt, wir wollen eine Reaktivierung ehemaliger Soldaten. Hört sich ja schön an. Jetzt müssen wir aber dran denken, wir sind ja in Deutschland. Was bedeutet das? Aktuell an sich, es funktioniert nichts. Was ist die Situation hier wieder? Ich lese gerade mal vor. Jedoch sind die Reservisten unerreichbar. 30. Mai, Merkur.de. Reservisten unerreichbar. Datenschutz bremst Merz-Armee-Plan aus. Deutscher könnte die Schlagzeile nicht sein. So ist es. Ja, sie könnte nicht Deutscher sein. Der Datenschutz blockiert den Kontakt zu 1 Million ehemaliger Soldaten. Dabei braucht die Bundeswehr dringend Reservisten für die Verteidigung. Da sind wir wieder beim Punkt. Und jetzt wartet der Russe scheinbar, bis wir irgendwann mal in der Lage sind, verteidigungsfähig zu sein, bis Rheinmetall unsere Kapazitäten, die ja massiv in die Ukraine gegangen sind, unsere Panzer, Artilleriegeschosse und so weiter, die warten also, bis die Depots, die leer sind, die Kampfbereitschaft, die am absoluten Tiefpunkt ist, da warten sie, bis das wieder aufgefüllt ist und dann greifen sie erst an. Das ist für mich also... Das Argument ist so verblödet, dass ich mich wirklich frage, setz mir mal bitte einen gegenüber, der das mit mir diskutiert.
Also ich glaube auch, dass dieses Argument keinen Sinn ergibt. Ich glaube aber, logisch gesehen kann Russland ja auch nicht gleichzeitig alle angreifen. Sie haben es jetzt erstmal mit der Ukraine zu tun. Zu sagen, dass sie aber irgendwie warten, das macht keinen Sinn. Lass uns mal bei diesem Reservistenthema nochmal ansetzen, weil die Schlagzeile, die ging ja wirklich rum. Und angeblich nicht nur aus Datenschutzgründen, aber... Die Adressen sollen wohl verloren gegangen sein. Dazu hat die Welt Folgendes geschrieben. Deutschlands ambitionierte Pläne, die Reservekräfte der Bundeswehr deutlich aufzustocken, werden offenbar durch strikte Datenschutzregelungen behindert. Das Problem betrifft rund 1 Million potenzielle Reservisten, darunter viele ehemalige Soldaten mit Auslandserfahrung, berichtet die Financial Times und beruft sich auf den Vorsitzenden des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg. Zitat von ihm, wir haben ihre Kontakte verloren, sagte Sensburg demnach. Zitat, es ist verrückt. Wir wissen nicht mal, ob sie körperlich fit sind oder ob sie wieder dienen möchten, wird Sensburg weiter zitiert. Selbst wenn nur ein Viertel dieser Millionen zurückkäme, hätten wir unser Ziel erreicht. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 fehle eine verlässliche Erfassung ehemaliger Wehrpflichtiger. Hinzu kämen besonders strenge Datenschutzvorgaben in Deutschland, auch aufgrund historischer Erfahrungen aus der NS-Zeit und der DDR. So können laut Sensburg etwa 93.000 Personen, die in Afghanistan im Einsatz waren, nicht kontaktiert werden. Das ist natürlich, wie er auch selber sagt, eine Gruppe, die er als besonders wertvoll für die Reserve einstuft. Sensburg kritisierte zudem, dass Behörden wie der Beitragsservice des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Bürger binnen Wochen nach einem Umzug kontaktieren könnten, während sein Verband keine rechtliche Möglichkeit habe, Personen mit bereits bekannten Daten zu erreichen. Keine rechtliche Möglichkeit habe.
Oh, ja.
Also, was sagt das Verteidigungsministerium? Das hat auf Anfrage der Financial Times, der Schutz personenbezogener Daten sei weiterhin wichtig, betonte aber, das Ministerium prüft kontinuierlich, wie die geltenden Datenschutzregelungen mit den Anforderungen der Reservistenarbeit in einer neuen Wehrdienstform in Einklang gebracht werden können. Also das ist wirklich mal, so wie du es gesagt hast, an einer Schlagzeile, Deutscher kann es nicht sein. Ja. Die Daten sind wohl da, aber aufgrund von Datenschutzgründen kann man diese Leute gar nicht erst kontaktieren.
Ich finde das immer so schön, gerade von den Leuten, die uns kritisieren, weil sie sagen, ja, ihr macht euch immer über Deutschland lustig. Nein, Deutschland macht sich über sich selbst lustig. Das ist wie ein Land, das ständig über die eigenen Füße stolpert und dann die kritisiert werden, die einfach nur das Offensichtliche benennen. Ich meine, wir waren mal bekannt dafür auf der ganzen Welt für Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität. Heute sind wir bekannt auf der ganzen Welt mit einem ganz einfachen Satz. Du liest, es funktioniert gar nichts und dann einfach nur darunter setzen, Deutschland. Ganz simpel, ja. Wir wollen kriegstüchtig sein. Ach, scheiße, wir haben die Daten verloren. Wir wissen nicht mehr, wer eigentlich zur Armee kommen kann. Ach, das ist ja mal wieder, ja, Sigmar Gabriel, Zitat, Deutschland hat im Kriegsfall für einen Tag Munition, einen Tag. Wir können nur schlottern und froh sein, dass sich die Schweiz nicht entscheidet, eine Invasion nach Deutschland zu starten, dann hätten wir keine Chance. Wenn die sich mit Liechtenstein zusammentun, dann sind sie wahrscheinlich in 7 Tagen an der Nord- und Ostsee oben. Ja? Ich meine, das ist, ich finde das wieder, wenn ich sowas lese, da würde ich, das ist meine Reaktion darauf. Wenn du das schwächste Glied in der Kette bist, dann würde ich nicht davon reden, wir wollen Europas stärkste Armee werden. Erstens mal, niemand will hier kämpfen. Warum? Weil es überhaupt keinen Nationalstolz gibt, Patriotismus. Du musst ja Leute dazu bekommen, dass sie sagen, ich bin bereit, für dieses Land zu sterben. Zu sterben. Ich bin bereit, dass eine Granate mir meinen Arm abfetzt und ich mein restliches Leben lang im Rollstuhl in der Gegend rumfahre. Meine Gliedmaße nicht mehr an mir. Dafür bin ich bereit, weil ich dieses Land so sehr liebe. Ich liebe dieses System hier. Wir haben aber ein absolutes Low in der Zufriedenheit der Menschen, das ist Fakt. Wir haben ein absolutes Low im Patriotismus. Keiner hängt seine Flagge raus, außer wir haben jetzt gerade irgendwie ein großes Fußball-Event wie EM oder WM, ein Spiel der Nationalmannschaft und schwupp, ganz schnell wieder weg, weil wir schämen uns ja alle so sehr. Und gleichzeitig tönt man dann erstens mal stark gegen Russland, da sollte man seinen Mund halten. Man sagt, man will die größte Armee Europas. Wir sind nicht mal in der Lage, an unsere Reservisten ranzutreten, weil sie die Adressen verloren haben und angenommen, sie hätten sie, dann würde der Datenschutz das unterbinden. Ich finde, das ist ein Joke von 5 verschiedenen Richtungen.
Lass uns mal weiterschauen, erstmal was die Rolle der Reservisten hier wäre. Zitat, laut Sensburg ist der Verband der Reservisten für die 10 Millionen Menschen in Deutschland verantwortlich, die Wehrdienst geleistet oder sich längerfristig verpflichtet hatten. Im Ernstfall wären diese Menschen die ersten Ansprechpartner, um das Heer zu verstärken. Nun gibt es 2 Probleme. Erstens, 9 von 10 Millionen der ehemaligen Soldaten sind älter als 65 Jahre. Das ist auch schon mal eine krasse Zahl, ne? 10 Millionen Reservisten, 90% über 65.
90%.
Und zweitens, zu übrigen Millionen kann Sensburgs Organisation wegen des Datenschutzes keinen Kontakt halten. Wir wissen nicht einmal, wie fit sie sind und ob sie noch dienen wollen.
Also es könnte aber mehrere Rentnerbataillone auf jeden Fall geben.
Anscheinend haben sie die Daten
von denen. Kampfstark gegen den Russe ins Feld ziehen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Jetzt ist die Frage, wer darf die Daten erheben? Zitat, Behörden dürfen ihre Daten nur erheben, wenn dies erforderlich ist und von einem Gesetz erlaubt wird. Ausnahmen gelten bei überwiegendem öffentlichen Interesse. Behörden dürfen ihre Daten laut DSGVO an andere Behörden weitergeben, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. Also in diesem Kontext, in dieser Definition, würde ich sagen, ist das erforderlich und macht es Sinn, dass die Daten erhoben werden.
Ja, natürlich. Also in diesem, wenn du dieses Ziel erreichen möchtest, das ist gar keine Frage, da dürfte es gar keine Diskussion auch nur für einen Tag geben, dass wir überhaupt nur darüber reden. Wenn die Zwangsgebühren erhoben werden, dann ist das überhaupt kein Problem. Leute haben kein Radio, kein Fernseher zu Hause, völlig egal. Zwangsgebühren müssen gezahlt werden. Du zahlst für die Propagandabeschallung der Öffentlich-Rechtlichen, ob du willst oder nicht. Aber wenn es um die Verteidigung des eigenen Landes geht und die Politik versucht, hier überhaupt mal rauszufinden, wo sind sie denn, die Reservisten? No, sorry, wir haben die Daten verloren. Und angenommen, wir hätten sie, dann blockt das Ganze der Datenschutz. Das ist absurd oder auch einfach nur deutsch. Ja, man kann es nennen, wie man will.
Ja, wir haben ja schon die Antwort von dem Bundesverteidigungsministerium vorgelesen, dass es kontinuierlich prüft, wie man mit den Anforderungen der Datenschutzbestimmungen trotzdem das Ganze mit den Reservisten vereinbaren lassen kann. Was ich besonders interessant noch hierbei finde, ist, dass ja aktuell davon gesprochen wird, in Litauen zu stationieren. Ich lese mal vor, Zitat, in Vilnius wird die Panzerbrigade 45 Litauen aufgestellt. Der Bundeskanzler sieht den Beginn einer neuen Ära für die Bundeswehr. Wer einen Verbündeten bedroht, muss wissen, dass das gesamte Bündnis gemeinsam jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen wird, sagte Merz bei der Aufstellung der Panzerbrigade, die als erster Verband in der Geschichte der Bundeswehr fest im Ausland stationiert wird. Die Brigade soll bis 2027 voll einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5000 Soldaten, deren Hauptstandort eine noch zu bauende Kaserne mit Truppenübungsplatz in Rudinkai nahe der Grenze zu Belarus sein soll. Leben sollen die Soldaten und ihre Familien in den Großstädten Vilnius und Kaunas, wo jeweils eine Schule und ein Kindergarten aufgebaut werden soll. Die Bundeswehr ist seit 2017 in Litauen präsent, derzeit sind aber erst etwa 400 Angehörige der Truppen dort stationiert.
400. Guck mal, ich habe ja auf dem HKCM-Kanal, mache ich ja immer wieder Interviews auch mit Militärpersonal, und ich habe da mit dem Brigadegeneral Erich Warth ein Interview geführt und habe ihn ganz ehrlich gefragt, sagen Sie mal, Herr Warth, der ist also gar nicht, kann ja nicht als General gegen den Krieg sein, sondern er sagt ganz klar, ja, wir müssen aufrüsten und das ist ganz wichtig und so weiter. Ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Ich habe ihn aber gefragt, sagen Sie ganz ehrlich, Herr Warth, jetzt gucken Sie ja nach draußen, Sie sehen ja die jüngere Generation. Haben Sie das Gefühl, dass wir irgendeine Form von Militarismus hier im Land haben, dass das also begünstigt, eine Kultur, in dem beispielsweise die Veteranen geehrt werden, man Kriegsmemorials hat, ja, irgendwie irgendeine Form, die dazu führt, dass Leute sagen, ah ja, das ist eine tolle Idee, ich habe Lust, mich dem Militär anzuschließen. Dann sagt er ganz ehrlich, vielleicht 17% sehen sich bereit dazu. Da ich sagte, ich würde mein ganzes Geld darauf wetten, dass wir noch nicht mal in die Nähe von 17% kommen. Denn ich kenne nicht mal, ich rede nicht von einer, ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, die halbwegs was auf sich halten, die sagen, ja, erstens, mein Sohn schicke ich an die Front, der soll dort verheizt werden, am besten mit dem Maschinengewehr an der ersten Reihe niedergemäht werden. Oder die selbst sagen, ja, da hätte ich Lust drauf, diese Regierung, die uns so hervorragend behandelt hier, dieser Krieg, den wir so unbedingt wollen, ich werde auf jeden Fall gegen den Russe ins Feld ziehen. Also ich weiß nicht, wer da, also ich, I don't see it. Wer ist bereit dazu, diesen Schwachsinn mitzumachen?
Das Ding ist, Philipp, aber ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die nicht nur in Deutschland, sondern in, würde ich sagen, in jedem Land jetzt aktuell in den letzten 20 Jahren so passiert ist. Also wo würdest du jetzt noch in europäischen Ländern, in Italien oder Frankreich, ist es da so, dass die Leute dafür das Land in den Krieg ziehen würden? Oder Amerika? Auch da haben wir das. Also Amerika würde ich auf jeden Fall deutlich mehr sehen als Deutschland, definitiv, aber deutlich weniger als im Vergleich von vor 50 Jahren.
Also das mag sein, richtig. Aber die Frage ist ja, von wo hast du die Fallhöhe? Sagen wir mal, die Amerikaner waren vorher da und sind jetzt da. Die Deutschen waren vor 50 Jahren mit Sicherheit auch drüber, weil da gab es einfach auch eine feste stehende Armee, da gab es eine Wehrpflicht, man hat sich ja entschieden, die Wehrpflicht abzuschaffen. Aber ich würde sagen, die Amerikaner definitiv mehr. Die Amerikaner haben eine krasse Militärkultur. In Amerika hast du aus vielen Familien, und die weniger Einkommen haben, die haben eine Möglichkeit, Karriere zu machen im Militär, und da verdienen die richtig viel Geld. Wir reden von über 100.000 Dollar im Jahr. Ja. Dafür sind sie natürlich auch auf Einsätzen, dafür mit den ganzen bekannten Risiken. Aber da gibt es, ihr kennt das alle, ihr wisst, wie die Amerikaner drauf sind, Flaggen schwingend, großer Patriotismus, die kämpfen. Schauen wir jetzt in Israel, wie die Truppen der IDF zusammengezogen worden sind, Israeli Defense Forces, die kamen aus der ganzen Welt rein, mussten ihren Dienst abliefern und liefern den nach wie vor ab. Schauen wir Russland. Russland, Fakt, hat bisher keine Generalmobilmachung. Das bedeutet, es werden keine Leute gezwungen. Alle Leute, die in der Armee sind, sind freiwillig dort. Sie haben gesagt, ich möchte dort kämpfen. Selbst die Leute, die in der Ukraine ja genauso und in Russland aus den Gefängnissen geholt werden, die werden nicht gezwungen, sondern heißt, wenn du in den Krieg ziehst, dann, und du überlebst es, keine Ahnung, 2, 3, 4 Monate, dann hast du deine Strafe, ist danach verbüßt und kannst rausgehen. Nach wie vor, Fakt, ist es eine freiwillige Sache. Ich sage dir, nicht mal annähernd so viele Leute, wie sich in Russland freiwillig gemeldet haben zu kämpfen, würden sich in Deutschland melden und sagen, ach, hier schön aus meinem Sozialstaat gehe ich raus, um mich von irgendeiner Drohne zerfetzen zu lassen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Vielleicht irre ich mich ja auch. Vielleicht finden jetzt ganz viele Leute, die sagen, sie putzen gerade schon die Springerstiefel und legen sich ihre Uniform zurecht. I doubt it. Ich glaube es nicht, dass die Leute hier in irgendeiner Form zu einem genügenden kritischen Masse bereit wären, in den Krieg zu ziehen.
Das glaube ich auch nicht. Also das war gar nicht der Punkt, den ich gesagt habe. Da bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, das ist in den umliegenden europäischen Ländern ähnlich. Also ich glaube, das hat sich einfach im Gesamtzustand in der Welt so verändert, dass einfach weniger Krieg, einfach ein Zustand, in dem sowas gar nicht mal mehr überhaupt möglich in den Köpfen der meisten Menschen ist, vor allem in Europa, etabliert. Und das ist etwas, was für die neuesten Generationen, wie auch meine Generation, komplett weltfremd ist und gar nicht präsent ist. Aber gut, schauen wir mal weiter zu den Plänen von Boris Pistorius. Er hat 2024 Folgendes gesagt, Zitat, sein Modell sieht vor, dass künftig alle 18-jährigen Männer und Frauen angeschrieben werden sollen, wie aus dem Verteidigungsausschuss gegenüber der Nachrichtenagentur AFP verlautete. Männer sind verpflichtet, den zugesandten Fragebogen auszufüllen und zurückzuschicken. Bei Frauen ist dies freiwillig. Die Bundeswehr soll künftig wieder systematisch junge Menschen auf ihre Eignung zum Wehrdienst hin erfassen. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht sieht das Modell allerdings nicht vor. Im Zentrum stehen eine verpflichtende Erfassung und eine bedarfsorientierte Musterung. Eine Pflicht zur Ableistung besteht allerdings nicht. Da können wir uns nochmal kurz zurückerinnern. Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt in Deutschland, aber nicht abgeschafft. Wie weite Teile der Wirtschaft leidet die Bundeswehr derzeit unter aktuellem Bewerbermangel? Angesichts der Sorge um eine wachsende militärische Bedrohung durch Russland misst das Verteidigungsministerium einer personellen Stärkung der Truppe große Bedeutung bei.
Also da sehen wir aber gerade, du liest es gerade vor, die Leute erkennen die Bedrohung und deswegen hat die Bundeswehr nicht etwa einen gesteigerten Zulauf. Es ist nicht etwa so wie, keine Ahnung, nehmen wir im Dritten Reich, du hast da gesehen, die haben das gestürmt, haben sie die Anmeldezentren. Die sind da reihenweise rein, weil sie eine romantisierte Vorstellung hatten vom Krieg. Jetzt für das Reich in den Krieg. Ja? Da sind sie, haben sie die Türen eingerannt. So, da gab es eine Bereitschaft zu kämpfen. Warum? Weil es einen brutalen Nationalismus gab. Da wahrscheinlich auch wie nirgendwo auf der Welt, so wie es jetzt wie nirgendwo auf der Welt im Minusbereich ist. Das heißt also, für mich ist immer ganz klar, wenn du Leute willst, die kämpfen, dann musst du sie so stark brainwashen, dass sie bereit sind, für ihre Fahne zu sterben. Außer ein paar Versprengten, die gibt es natürlich und es gibt ja auch, man spricht hier von 200.000 Standing Soldiers, das bezweifle ich ganz, ganz klar, dass es die gibt. Ich würde die Frage stellen, wo sind die und wenn die da sind, warum redet man immer nur Stationierung, 400 Leute, 500 Leute? Das sind ja mehrere Hunderttausend, die wir scheinbar haben. Also warum haben wir Probleme einfach mal, hey, lass doch mal 20.000 dorthin schicken. Kein Problem, wir haben doch locker, die Kasernen sind voll, wir haben 200.000. Weißt du, wie viel? Das sind 200.000 Menschen. Ich behaupte, die gibt es nicht. Es gibt die Behauptung, sie sagen ja hier, sie wollen aufstocken, der Pistorius spricht hier davon, er möchte insgesamt eine Standing Army haben von 480.000, davon 200.000 wirkliche Armee, also feste Berufssoldaten und der Rest dann in der Reserve. Ich lese Ihnen mal vor, langfristiges Ziel sei eine Personalstärke der Bundeswehr von 460.000, rund 200.000 aktive, also Berufssoldaten im stehenden Heer, der Rest ist in der Reserve. So, wenn wir 200.000 haben, dann ist es kein Problem, dass wir sagen, okay, wir stationieren jetzt an die NATO-Grenze sofort 40.000 Soldaten. Nee, aber irgendwie macht das schon Probleme, wenn wir von 500, 600, 700 sprechen. Das ist ja einfach mal Fakt. Wir reden jetzt schon, ja, 200 können wir vielleicht stellen und noch 5 Helme. Da stelle ich mir immer die Frage, irgendwie hört sich das für mich, zeigt das nicht eine, also wenn du diese Kapazitäten hast, dann müsstest du ja 10% wenigstens jederzeit irgendwo hinschicken können. Das können wir aber nicht.
Ist die Frage, ob man das nicht kann oder ob man das nicht will. Ich kann mir da keine oder will mir da keine Aussage jetzt geben, weil ich keine Informationen habe dazu. Ich weiß nicht, ob da irgendein großer Vorteil bestehen würde, wenn man jetzt auf einen Schlag 10.000 Leute irgendwo in einen Auslandseinsatz schickt, Philipp.
Wenn ein Soldat hier oder ein Militärangehöriger den Podcast gerade sieht, schreibt es doch gerne mal rein. Ich würde es wirklich interessieren. Ich bin kein Militarist, ich weiß es nicht. Ich nutze einfach nur Human Logic. Und ich stelle mir die Frage, also 10% abstellen, wenn es uns ja so wichtig ist, ja, also es ist uns ja so unglaublich wichtig, dann müsste man doch dazu in der Lage sein, 200.000, das wären 20.000 Mann, aber es ist meistens schon so bei 1.000 Mann, ist schon so, da müssen wir erstmal schauen. Ich sehe die Kriegsbereitschaft nicht, die
Kriegstüchtigkeit vielleicht dreimal nicht. Genau, das ist, glaube ich, das größte Problem, die Bereitschaft, auch in diesem Modell von Boris Pistorius, in dem quasi die Musterung verpflichtend ist, aber dann nachdem der Fragebogen ausgefüllt ist, nachdem sie dann die Leute kontaktieren und sagen, hey, willst du nicht kommen, dass dann die Leute freiwillig kommen können.
Genau.
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass da viele Leute auftauchen werden, ja. Vor allem so, wie es eben finanziell entlohnt wird. Interessant finde ich noch diesen Teil dabei. Er hat ja auch Frauen mit einbeschlossen. Das geht aber so einfach nicht. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Zitat, für eine Einbeziehung von Frauen müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden. Grundgesetz Artikel 12a ermöglicht einen verpflichtenden Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband bislang ausdrücklich nur für Männer. Also hier auch nochmal eine Grundgesetzänderung, die man da vornehmen müsste, um seinen Plan so auszuführen. Außerdem ein weiteres Problem, was die Ausbildungskapazitäten innerhalb der Bundeswehr angeht. Zitat, Pistorius wies den Angaben zufolge in den Ausschusssitzungen darauf hin, dass aktuell die begrenzte Infrastruktur der Bundeswehr der limitierende Faktor für den Ausbau des Personalbestands sei. In einem ersten Schritt sollten deshalb zunächst lediglich 5.000 zusätzlich Wehrdienstleister nach dem neuen Modell angeworben werden. Dafür würden womöglich Kosten in Höhe von 1,4 Milliarden Euro anfallen.
Also, wenn ich es richtig verstehe, um 5.000 zusätzliche, 5.000 kostet das 1,4 Milliarden. Was kriegen die alle 18 Karat Golduniform oder wie ist das? 5.000 Mann extra 1,4 Milliarden.
Das ist eine Summe, die so auf jeden Fall nicht skalierbar ist auf die 460.000, die er so geplant hat. Jetzt
müssen wir gleich nochmal ein paar Billionen an Sondervermögen aufnehmen, ja?
Genau, was noch interessant ist an dieser Stelle für diejenigen, die es nicht wissen, was eigentlich die verschiedenen Parteien zu einer Wehrpflicht sagen, also wer dafür und wer dagegen ist. Wir sehen hier einmal eingeblendet, die SPD hat keine Angaben dazu, die CDU-CSU hat, Zitat, aufwachsende Wehrpflicht für Taugliche mit Bereitschaft, die Grünen nein, ist dagegen, stattdessen freiwilliger Wehrdienst, die FDP hat auch keine direkte Aussage dazu. Die AfD ist ja für eine Wiedereinführung, die Linke keine direkte Aussage und das Bündnis Sarah Wagenknecht hat auch keine Angabe dazu. Jetzt, was die Parteien noch zur Bundeswehr sagen. Die SPD sagt, sie wollen die Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen. CDU, CSU verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Was meinst du, was ist damit jetzt gemeint?
Ich hätte jetzt gedacht, ein Gesellschaftsjahr ist so wie Sozialdienst. So gab es ja früher. Entweder du machst Sozialdienst, arbeitest beispielsweise in einem Altenheim oder versuchst irgendwo in der Struktur sozial zu helfen oder du machst den Wehrdienst. Das verstehe ich darunter.
Genau, dass du verpflichtet bist, das mindestens ein Jahr zu machen. Mhm. So, dann die Grünen wollen das Ganze modernisieren. Extremismusprävention.
Was hat denn das schon wieder? Wollen Sie, da geht es ja schon wieder um die Bekämpfung des Rechtsextremismus oder was hat das bitte mit der Bundeswehr zu tun?
Ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt hier erwähnt wird. Die FDP sagt, stärkste konventionelle Streitkraft Europas wollen sie erreichen und Datenbank wehrfähiger.
Kannst du aber nochmal bitte schauen, was haben die FDP, was hat die zum verpflichtenden Wehrpflicht gesagt?
Keine
direkte Aussage. Also sie wollen die stärkste Armee Europas, gleichzeitig halten sie sich zurück bei der Frage, ob es einen Wehrdienst geben soll. Ich meine, da musst du doch ganz klar sagen, ja, 100% ja, wenn ich gleichzeitig die stärkste Armee Europas haben möchte.
Jo. Bei der AfD steht, Zitat, ideelle Revitalisierung, kann man auch jetzt in alle möglichen Richtungen deuten. Linke, armeefreies Deutschland, Europa. Bündnis Sarah Wagenknecht, reine Verteidigungsarmee. Also auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und was die Parteien für die Verteidigung ausgeben wollen, jetzt wird es interessant, SPD, mindestens 2% des BIP. Das ist
auch, glaube ich, das, was die NATO vorgibt. Ne?
Das ist aber gut, dass es so direkt auch von denen ausgedrückt wird, von der SPD, ist überraschend. CDU, CSU, keine konkrete Summe. Grüne, mehr Investition, keine Summe.
Mehr, aber wir sagen nicht, wie viel.
FDP, keine konkrete Summe. Ja. AfD, bessere Ausstattung, auch keine Summe. Linke, Abrüstung. BSW, Gegenerhöhung. Das ist hier Quelle von den Wahlprogrammen.
Ah, das ist auch so schön, wie sich alle wieder einig sind. Nicht. Ja, also, um das vielleicht mal zum Ende zu kommen, also mal meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, wehrfähig zu sein. Das ist gar keine Frage. Gar keine Frage. Ich lebe in der Schweiz. Die Schweiz ist super militärisch. Schweiz ist zum Beispiel das Land in Europa mit der höchsten Waffenanzahl aller Bürger. Komisch, ne? Da gibt es keine Schulshootings und keine Amokläufe oder sonstige Sachen. Aber jeder Bürger, der Wehrdienst abgeleistet hat, und den gibt es in der Schweiz, der nimmt sein Sturmgewehr mit nach Hause und behält das bis zu Hause. Wenn ihr mal durch die Schweizer Dörfer fährt, dann werdet ihr auf den Weiden immer wieder sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also schwarze, so schwarze Balken, da stehen Nummern drauf, das sind alles Schießstände. In fast jedem Dorf, bei mir im Dorf, Schießstand, nächstes Dorf, Schießstand, die sind super militärisch, weil die Schweiz sich sagt, weil wir neutral sind, wir halten uns raus aus den Konflikten, wollen wir trotzdem immer in der Lage sein, uns verteidigen zu können. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Nur Fakt ist doch, man hat die letzten Jahrzehnte die Bundeswehr quasi zu Tode gehungert. Und jetzt kommt man plötzlich, wo wir zu Tode gehungert sind, und sagt, jetzt müssen wir groß. Gerade jetzt, wo die Wirtschaft deindustrialisiert wurde, die Wirtschaft müsste laufen, bombenmäßig müsste die laufen, die müsste richtig gehen, rennen die Wirtschaft, dann hätte man das Geld dafür. Man hat aber jetzt kein Geld mehr, müsste das eigentlich in die Infrastruktur, die Wirtschaft stecken. Jetzt sagt man, nee, nee, jetzt bereiten wir uns auf den Krieg vor, wo es uns ohnehin schon wirtschaftlich schlecht geht.
Ja, also pass auf, ich sehe es ähnlich. Ich muss sagen, ich bin in einer Generation aufgewachsen, in der so ein Gedanke von Krieg überhaupt komplett weltfremd für mich ist. Ich glaube, das sehen viele Jüngere auch so. Und das scheint sich jetzt aber sehr drastisch zu ändern. Jo. Ich glaube, es gibt aber, auch wenn ich dagegen bin und per se gegen jede Art von Aggression und Auseinandersetzung kriegerisch, einen sehr gewaltigen Unterschied zwischen ich greife nicht an, verteidige mich aber und ich greife nicht an, aber kann mich auch nicht wehren und würde mich auch nicht wehren können. Und das ist so der Unterschied. Man muss in der Lage sein, sich wehren zu können, absolut, damit der Krieg am Ende des Tages wirklich vermieden werden kann. Und ich bin da sehr gespalten, Philipp. Ich weiß nicht, ob ich so direkt für eine Wehrpflicht wäre. Ich würde am liebsten wollen, dass man das so sehr wie möglich vermeiden kann. Aber das geht halt nicht ohne verteidigungsfähig zu sein. Du kannst den Krieg nicht vermeiden, wenn du selber nicht in der Lage bist, dich selbst zu verteidigen.
Absolut. Sonst bist du halt ein Opfer. Und wir sind aktuell, also wenn ich jetzt Russland wäre und ich betrachte Deutschland, das ist das schwächste Tier aus einer Herde. Wenn ihr in der Savanne seht, da laufen die Löwen rum, die beobachten eine Herde von Gazellen. Und wenn dort ein schwaches Tier ist, eines, das ein bisschen humpelt, das nicht mehr richtig laufen kann, dann wird das ganz gezielt rausgepickt und dann greifen sie das an. Logischerweise, bitte jetzt seid mal ehrlich mit diesem Land hier. Sind wir das schwache Tier aus der Herde? Ich würde sagen, ganz klar ja. Also wir stellen uns die Frage, welche Pronomen wir haben und ob wir uns jetzt, wie toll das ist, dass wir jedes Jahr eines von 72 Geschlechtern annehmen und wechseln können. Jedes Jahr aufs Neue wechseln. Das sind die wichtigen Fragen der deutschen Zeit aktuell. Und gleichzeitig wollen wir die stärkste Armee Europas sein, gleichzeitig wollen wir massiv ausrüsten, gleichzeitig soll auch die Wirtschaft wieder zum Anspringen, die Infrastruktur genommen werden mit massivster Neuverschuldung. Wir kriegen gleichzeitig es aber nicht mal hin, die Reservisten ausfindig zu machen, weil die Daten verloren gegangen sind. Das ist für mich wirklich, da sage ich mir immer, macht mal eure eigenen Hausaufgaben, schaut mal wieder, dass ihr die seitenweise Versäumnissen der letzten Jahre halbwegs auf die Reihe kriegt, bevor wir hier von Kriegsspielchen reden.
Genau, und an dieser Stelle kommentiert mal eure Meinung. Würde mich auch ganz klar interessieren, wie seht ihr das? Wie seht ihr diesen Spagat zwischen man will nicht Krieg, aber man muss sich irgendwie verteidigen können? Da würde mich eure Meinung interessieren. Ansonsten freuen wir uns auf alle von euch, die jetzt noch auf die Tour in die letzten zwei Städte kommen, in München, Olympiahalle und nach Berlin ins Estrell. Wir sehen uns, Freunde. Bis dahin.
Ciao, ciao. Ciao.